Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einer Mutter von Gewicht im doppelten Sinn. Buchstäblich, weil die Mutter der Schriftstellerin Daniela Dröscher wirklich enorm viel wog. Und diese Körperfülle ein tragisches Zentrum der ganzen Familiengeschichte wurde, sie aber gleichzeitig eine richtig starke Frau war. Und beide Seiten reflektiert nun Daniela Dröscher in ihrem neuen Roman Lügen über meine Mutter. Wir unterhalten uns darüber ausführlich mit der Tochter. Sie ist im Studio. Willkommen, Frau Dröscher.
Ja, guten Morgen.
An einer Stelle im Buch, da heißt es, Schreien und Schreiben, nur ein winziges B liegt zwischen diesen beiden Wörtern. Man möchte beim Lesen wirklich oft schreien, Frau Dröscher, so hart ist Ihre Geschichte. Und ich hatte immer mehr den Eindruck beim Lesen, als ob es für Sie auch ein ganz schön hartes Schreibprojekt gewesen ist. War es so?
Ja, das war durchaus nicht unkompliziert. In diese Kindheit zurückzugehen, eine Sprache zu finden, eine Form. Im Nachhinein glaube ich, ich wollte dieses Buch immer schreiben. Seit ich schreibe, versuche ich dieses Buch zu schreiben und habe offensichtlich lange nicht gewusst, wie. So, und jetzt ist es da, heute.
Alles über diesen Roman und ja, auch die Frage von Lüge und Wahrheit in der Literatur mit Daniela Dröscher. Daniela Dröscher ist bei uns hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur. Die Schriftstellerin aus Berlin. Bekannt sind Sie vor allem durch erfolgreiche Romane geworden, Frau Dröscher. Etliche Preise haben Sie dafür bekommen. Vor 4 Jahren haben Sie ein essayistisches, autobiografisches Buch veröffentlicht, Zeige deine Klasse. Und dort schildern Sie Ihre Herkunft, die Geschichte Ihrer Familie. Und wir hatten es vorhin vom winzigen B. Und ein großes, dreifaches D bildet in diesem Buch ein Schamdreieck, wie Sie es nennen. Dicke Mutter, Dorf und Dialekt. Und genau diese dicke Mutter, die lernen wir nun kennen. In Lügen über meine Mutter, so haben Sie Ihren neuen Roman genannt. Und das ist eigentlich schon die erste Offensive. Warum Lügen und nicht die Wahrheit über meine Mutter?
Dieses Buch ist ja der Versuch einer Rekonstruktion. Ich erinnere mich und Erinnerung ist immer gefärbt. Erinnerung ist immer dann doch mit Auslassungen und Irrtümern versehen. Und ich versuche, mir eine Geschichte zu erzählen, eine fiktive Geschichte, die hat einige Elemente, einige autobiografische Elemente, aber diese Geschichte war der Versuch, die Dinge anders zu sehen, besser zu verstehen, Figuren zu erschaffen, die ihr Eigenleben entwickeln und auch Widerworte geben und die Dinge auf mir auf einmal anders zurückspiegeln, als ich sie erinnere. Also Fiktion ist ja auch ein Instrument, um die subjektive Wahrheit ermessen zu können.
Mit diesem Gedanken ist auch die Form des Romans verknüpft. Es gibt Romankapitel und dazwischen die Reflexionen der Erzählerin, also der Schriftstellerin Daniela Dröscher, die das eben Geschriebene, Gelesene durchdenkt, verarbeitet. Was war das für eine Entscheidung, so in dieser Form zu schreiben?
Zum einen wollte ich das Kind entlasten. Ich erzähle ja aus kindlicher Ich-Perspektive, eine sehr schwierige Perspektive. Das Kind ist 6, 7, 8, 9 Jahre alt und es weiß sehr viel, es sieht sehr viel, es ist sehr klug, es sieht Ungerechtigkeit und hat einen tollen Humor und auch eine gewisse Leichtigkeit. Und diesem Kind wollte ich trauen, dieses Kind sollte Raum bekommen, aber bestimmte Dinge sieht das Kind noch nicht. Das sieht nur ein erwachsener Mensch und auch bestimmte Diskurse, die wichtig sind, um diesen Text auch einzuordnen für mich, die wollte ich dem Kind nicht auf die Schultern legen. Und ich dachte, das geht nur so. Da muss mal jemand kurz das Licht anschalten zwischendurch und sagen, was passiert hier eigentlich?
Im Roman heißt das kleine Mädchen, das Sie waren, Ela. Erzählt werden 4 Jahre von 1983 bis 86. Anfang ist Ela 7 und wir befinden uns in einem Dorf im Hunsrück, in einem Haus mit Martha Oma und Ludwig Opa, den Eltern des Vaters. Dort lebt die Familie. Was ist das für ein soziales Milieu, in dem Ela aufwächst?
Die Eltern haben Angestelltenberufe, kommen aber beide aus Familien, in denen es nicht viel Geld gab, lange Zeit. Also die Großeltern väterlicherseits sind Kleinbauern und die Großeltern mütterlicherseits sind ausgesiedelt aus Polen. Der Großvater Bergmann, die Mutter, Großmutter ungelernte Verkäuferin. Ja, und in diesem, also sozusagen, das ist der Aufstieg des Aufstiegs, den ich eigentlich erzähle. Genau, in diesem Milieu bewegen wir uns.
Und nun kommt das große zentrale D. Die Mutter ist dick. In heutigen Zeiten des Bodyshaming, der Achtsamkeit, würde man den Begriff, glaube ich, schon vermeiden. In den 80ern kein Gedanke daran, aber so roh so lieblos, so aggressiv, Frau Dröscher, wie der Vater seiner Ehefrau dieses Übergewicht beständig vorhält. Da will man bei jeder Seite wirklich schreien. Wie kann man nur derart gemein sein, denkt man, und hofft, dass es Fiktion ist und nicht so wahr, oder?
Der Vater ist wie jede andere Figur in diesem Buch auch ein Produkt von ja, vielen, vielen Figuren aus dem echten Leben. Für mich war er immer eine Allegorie des Patriarchats eigentlich und auch eine Allegorie dieses Self-Made-Man, ne? Dieser Figur der westdeutschen 80er Jahre, der Mann, der alles aus eigener Kraft schafft, der empor will, koste was wolle. Und ja, diese Gemeinheit, die der Vater transportiert im Inneren, die hat er sich natürlich auch nicht allein, die hat er sich nicht ausgedacht. Das ist auch ein Effekt von Gesellschaft, in der er lebt. Und die Mutter ist nicht repräsentativ genug. Das stört ihn.
Er macht seine Frau direkt dafür verantwortlich, dass er beruflich nicht recht vorwärts kommt, weil sie nicht vorzeigbar ist.
Richtig.
Das ist so ein Gedanke, wenn man dann denkt, man erlebt das als Kind. Wie geht Ela denn damit um?
Ela liebt beide Elternteile, so wie, glaube ich, jedes Kind immer dazu tendiert, beide Eltern zu lieben. Das Kind versucht zu vermitteln, spürt aber sehr genau die Machtverhältnisse, schlägt sich dann sehr klar eigentlich auf die Seite der Mutter, liebt den Vater aber immer noch und entwickelt so diverse Strategien, um selbst damit umzugehen. Also es flüchtet sich in die Natur, es entdeckt die Schule, die Bildung, die Kunst, es findet eine Freundin. Ist immer lustig, ist der Sonnenschein der Familie und ist aber total hilflos, weil als Kind bin ich hilflos, ne? Ich bin den Erwachsenen und ihren Entscheidungen ausgeliefert.
Ich habe mich beim Lesen doch fortwährend gefragt, wie dick ist diese Mutter eigentlich wirklich? Also permanent läuft dieses Motiv durch den Roman, es geht beständig um Diäten, überall liegen die Zeitschriften herum, du darfst, heißt eine, weiß gar nicht, ob sie es noch gibt, er kann mich noch erinnern, ich hatte eine Mutter und drei Schwestern, die genauso immer Diäten machten. Die Mutter versucht es auch immer schlank zu werden, schafft es auch zwischendurch und dann ist sie schlank und rank und trägt hohe Schuhe und dann denkt man, also so dick kann sie doch gar nicht gewesen sein, oder doch?
Das ist eine gute Frage und das war wichtig für mich zu entscheiden. In diesem Buch wird es keine einzige Kilogrammangabe geben. Wir wissen es nicht. Ich spiele wirklich mit den Projektionen der LeserInnen. Das muss jeder sich vorstellen und sich ein Bild machen. Ich verweigere dieses Bild auf eine Art und Weise und ich verweigere es auch, weil Dicksein ja relativ ist. Mhm. Wer ist wann, wo, für wen dick? Und wer kann das über wen sagen? Das ist, und wir bewegen uns, glaube ich, mit diesem Thema in einem Kontinuum. Also es gibt unendlich viele Menschen, vor allem Frauen, die sich zu dick finden, die das Gefühl haben, es reicht nicht, es ist nicht gut genug. Und es gibt die wirklich offen diskriminierten Menschen, denen das die Gesellschaft den ganzen Tag entgegenschreit. Also es ist ein großes Kontinuum an Menschen, die sich, glaube ich, mit dem Thema identifizieren können.
Jedenfalls leidet man mit dieser Mutter mit in diesen Szenen. Und man bewundert sie direkt dafür, wie sie das aushält, vor allem eben diese permanente Kränkung. Ihre Mutter, Frau Dröscher, hat dieses Buch ja gewissermaßen begleitet. Sie kommt auch immer wieder in den Reflexionskapiteln vor. Sie haben mit ihr darüber gesprochen. Was sagt sie denn heute dazu?
Sie mag das Buch sehr. Sie ist, glaube ich, stolz darauf, dass ich es geschafft habe, diese Geschichte für mich aufzuschreiben, zu verarbeiten. Sie kann auch sehr klar trennen zwischen Wahrheit und Fiktion. Also sie würde diese Geschichte natürlich anders erzählen. Es ist meine Wahrnehmung und sie hat mir immer zugestanden, meine Wahrnehmung zu haben, ne?
Im Roman kommt es aber schließlich doch zu einer furchtbar peinigenden Situation, wo die kleine Ela ihre Mutter praktisch ja verrät, als sie nämlich mal ins Freibad mitgeht, die Mutter, und alles guckt hämisch auf die Dicke. Und Ela schämt sich in Grund und Boden. Das ist das zweite D, könnte man sagen. Das Dorf, die Umgebung, das macht dann doch die ganze tapfere Solidarität der Tochter mit der Mutter zuschanden.
Diese Szene zu schreiben, die war schmerzhaft. Das war eine der schmerzhaftesten Szenen. Und ich dachte, ich muss sie aber schreiben. Ich muss auch diesen Verrat erzählen. Vor der Auseinandersetzung mit diesem verinnerlichten Blick, den das Kind ja mitbekommt. Durch die Gesellschaft, durch die Familie, vor dem hatte ich am meisten Angst. Und ich dachte, den darf und möchte ich nicht aussparen. So, und es ist sozusagen eine schrittweise Emanzipation auch von diesem Blick und von diesen Zuschreibungen. Und ja, diese Szene ist nicht schön für niemanden.
Wir sind im Gespräch mit Daniela Dröscher über ihren neuen Roman Lügen über meine Mutter. Diese ja schier heillose Ehehölle auch, durch die ihre Mutter gehen muss, die brennt von 1983 bis 86. Jedes Jahr leiten sie ein. 1983 das Jahr der Kommunikation, Vogel des Jahres, die Uferschwalbe. Und dann kommt vieles Zeitgeschichtliche vor. En passant auf die Gesprächen am Esstisch über Kanzler Kohl, die Grünen, über Musik, über Zeitschriften, die gelesen werden, Modensport. Ella kaut gern Hubba Bubba oder Bazooka-Kaugummis. Ich habe sofort den Geschmack im Mund gehabt. Genau das habe ich auch gemacht. Kenne ich mich doch aus. Sehr lecker. Wie war das für Sie selber, Frau Dröscher, sich an diese Zeit, diese Kinderzeit auch zu erinnern, diese Atmosphäre, diese Stimmung?
Das war einerseits natürlich sehr schön, weil Kindheit, es gab viele wundervolle Momente in meiner Kindheit und diese Nostalgie, von der lässt man sich leicht gefangen nehmen. Und es hat Spaß gemacht, diese Chronik, diese Mini-Chronik zu recherchieren und auch mit anderen zu sprechen. Woran erinnert ihr euch? Wie war das und dies? Meine Brille war aber tatsächlich eine kritisch-westdeutsche Brille, ne? Also sozusagen, ich habe mir diese vermeintliche Normalität mit dem heutigen Abstand angeschaut und gedacht, okay, wo waren denn da überall die Ausschlüsse so? Wer durfte nicht dabei sein? Wer durfte nicht selbstverständlich Teil dieser Gesellschaft sein? Und in der Mutter bündeln sich ja so ganz viele Fäden dieses Nicht-Dazugehören dürfen.
Aber es kommen auch große Sensationen vor in diesen Jahren. 1985, Boris Beckers Wimbledon-Sieg, die Sensation, und überall brach der Tennismanie los und im Dorf wird ein Tennisplatz gebaut, eingeweiht. Der Vater ist Feuer und Flamme und auch Ela kriegt ein Tennisset, auf dem Schläger steht Gabriela Sabatini, die berühmte Spielerin. Später kam ja auch noch Steffi Graf dazu, oder genau in diesen Jahren als Teenager-Weltstar. Da denkt man, das hat sie nicht erfunden, die Frau Dröscher. So einen Schläger hat sie selber gehabt, ja?
Ja, ich glaube, irgendwo steht sie auch
noch. Nein,
die Tasche
wirklich?
Gibt es, glaube ich, noch. Ja, und dieses Tennisfieber, das in der ganzen Republik ausbrach, das ist natürlich total interessant aus heutiger Perspektive, weil es so, ne, also Sport kann man sich ja auch immer soziologisch anschauen. Und was war das eigentlich für ein Sport? Weiße Kleidung, schick, so Doppel, die dann gespielt wurden und diese ganze Aufmachung. Also das gehört für mich sehr auch zu diesem Aufstieg, zu diesem Wunsch, was Besseres zu sein. Und für mich war es auch so eine schöne Metapher, um diesen kindlichen Blick einzufangen. Ne? Also Ela kam mir manchmal vor wie so eine Schiedsrichterin, die steht an diesem Tennisfeld, an diesem namens Ehe, also diese Ehe, wenn man sie sich als Tennisspiel vorstellt, und schaut hin und her, links und rechts, und schaut und kommt überhaupt nicht hinterher und hat den Überblick gar nicht und versucht es aber verzweifelt.
In diesen Jahren gibt es aber in der Familie auch einen großen Schnitt oder Schritt, eine Erbschaft von den Eltern der Mutter bringt nämlich urplötzlichen Reichtum. Ein richtiges Vermögen zu der Zeit, 500.000 Mark sind es, plus ein Haus noch. Wie haben Sie das damals erlebt, habe ich mich gefragt, auch diesen Aufstieg, der sich ja dann prompt in allen möglichen Statussymbolen ausdrückt. Der Vater kauft sofort einen Sportwagen, ein Riesenhaus wird geplant und gebaut. Also sozusagen nach außen hin ist man plötzlich wer?
Ja, das Geld ist ein wichtiges Motiv im Text. Ich habe ja eigentlich versucht, in jedem Kapitel Körper und Geld miteinander in Bezug zu setzen. Wie verhält sich das zueinander? Und dieses Erbe der Mutter bedroht den Selfmade-Mann, als den ich den Vater zeichne. Und es ist ja auch so ein seltsam geschenktes Geld, nicht selbst verdient. Ne? Also über all dem, zu dieser Zeit, in diesem Milieu, steht die ehrliche Arbeit. Noch aus der NS-Zeit, eigentlich ein fürchterlicher Begriff. Und beide sind total überfordert. Beide Eltern, die beide Figuren, Vater und Mutter, sind total überfordert von diesem plötzlichen Wohlstand, mit dem sie gar nicht umgehen können. Die Mutter versucht zu teilen, herzugeben, und der Vater konsumiert. So. Und ich fand es aber interessant zu sehen, naja, in dieser Zeit haben ja viele diesen Aufstieg geschafft. Nicht alle, auf gar keinen Fall alle, aber viele. Und ich glaube, dieser Wohlstand hat diese Generation total überfordert, würde ich im Nachhinein sagen.
Es sind nun 4 Jahre, die im Roman erzählt werden. Und in den dazwischen geschalteten Passagen erfahren wir auch, wie alles ausgeht. Ihre Mutter wird diesen Mann schließlich doch verlassen. Gott sei Dank, habe ich gedacht. Aber erst nachdem das Schwesterchen von Ela volljährig ist, sie hält also doch noch 15 Jahre durch. Und Sie, Frau Dröscher, fragen am Ende Ihre Mutter in den reflexiven Passagen: und, gefällt dir meine Geschichte? Und sie antwortet: Gut, besonders das Ende, so bleibt offen, wie es wirklich gewesen ist. Das ist ja eine richtig literarische Antwort zu à la Platon. Alle Dichter lügen. Also ich finde das verdammt clever von ihrer Mama.
Ich glaube, im Prolog gibt es so eine ähnliche Sequenz. Da sage ich, wenn du mir nicht die Wahrheit erzählst endlich, dann muss ich lügen. Und dann sagt die Mutter, na, ist ja dein Beruf. Was soll ich dazu sagen? Also wir sind ja seltsame Wesen, wir AutorInnen. Ne? Also diese... Wie gesagt, es kann für mich immer nur die Suche nach einer persönlichen Wahrheit sein. Das wissen wir inzwischen zum Glück. Wahrheit ist etwas, das ausgehandelt werden muss. So, da gibt es verschiedene Perspektiven und man muss sich streiten und darüber sprechen. Aber ja, diese Mutter ist eine hochliterarische Stimme, auch in den Zwischenpassagen. Sie liest ja auch sehr viel im Buch. Anna Karenina ist das Lieblingsbuch. Traut sich aber zwischendurch auch nicht zu lesen, weil wer liest, arbeitet ja nicht. Ne? Also Lesen und Schreiben gilt in diesem Milieu nicht als Arbeit. Und ja, diese Figur darf ihr Rätsel bewahren. Das war mir wichtig, dass ich nichts entziffere, enthülle, sondern eine Lesart anbiete. Und alle werden mit ihren jeweiligen Lesarten eine eigene Geschichte schreiben.
Lügen über meine Mutter, der Roman von Daniela Tröscher. Jetzt im Kiepenheuer+Witsch Verlag erschienen mit 445 Seiten für 24 Euro. Danke, Frau Tröscher, für dieses erste Gespräch. Sie haben schönerweise Zeit mitgebracht. Bleiben bei uns hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und wir machen uns jetzt gleich auf ins Kalifornien der Hippie-Zeit. Und zwar tatsächlich mit Foucault in Kalifornien und hören, wie der große Philosoph im Death Valley LSD nahm. Und das alles soll eine wahre Geschichte sein, die ein gewisser Simon Waite initiiert, erlebt und aufgeschrieben hat. Jetzt gibt es diesen Text in einer deutschen Übersetzung und unsere Kritikerin Andrea Rödig hat sie gelesen. Wir sind mit ihr verbunden. Frau Rödig, 1975 soll das passiert sein mit Michel Foucault in Kalifornien. 1990 hat Simon Waite den Text darüber verfasst, aber jetzt erst ist er überhaupt publiziert worden. Warum hat das denn so lange gedauert? Ich meine, es klingt doch super spannend. Foucault in Kalifornien, hat das vorher niemand interessiert?
Ja, guten Morgen. Doch, es hat vermutlich schon Leute interessiert, aber es war so, dass er erst jetzt publiziert wird, liegt eigentlich daran, dass Simon Waite 1990 keinen Verleger gefunden hat, und zwar deswegen, weil die Geschichte total unglaubwürdig ist. Also kleiner Assistenzprofessor hat einen großen Michel Foucault verführt, ins Death Valley zu kommen und LSD zu nehmen. Also das klang alles ziemlich unwahrscheinlich und es kursierten zwar Gerüchte, aber der Verlag, wie gesagt, hat das nicht angenommen, damals 1990. Und dann hat erst 2014 die Schriftstellerin Heather Dundas, die auch das Vorwort geschrieben hat, sich auf die Suche nach Simon Waite gemacht. Und sie traf also einen Typen, der ziemlich verwahrlost war, ohne Computer, ohne Telefon lebt und auch keine Zähne mehr hat. Und also wie ein Eremit in Kalifornien lebt. Sie musste ihn mehrmals treffen, dann gab er ihr das Manuskript, von dem er auch nur noch ein Exemplar hatte. Und sie machte sich auf die Suche nach Belegen. Und dann gab es Magazinfotos, die Foucault und Waite zusammen zeigten. Aber erst nach dem Tod von Waite 2017 fand man dann im Nachlass Briefe, auch von Foucault, die belegt haben, dieser Trip hat tatsächlich stattgefunden. Und Foucault hat auch tatsächlich Kontakt zu Waite gehalten, bis zu seinem Tod dann 1984.
Was beschreibt denn da Waite denn nun in diesem Bericht und auch wie beschreibt er das?
Naja, er war damals 35-jähriger Assistenzprofessor in der Claremont Graduate School, das liegt bei Los Angeles, und ein glühender Foucault-Verehrer. Und als er halt gehört hat, dass Foucault eine Gastprofessur in Berkeley hat, hat er versucht, ihn einzuladen und hat ihn dann auch bei einem Vortrag abgepasst. Und das eigentliche Ziel war, also er hat dann gesagt, wir laden Sie zu einem Vortrag ein, aber das eigentliche Ziel war ein anderes. Er und sein Liebhaber Michael Stoneman, der ein Komponist war, wollten Foucault eine einzigartige existenzielle Erfahrung verschaffen, also ein Erleuchtungserlebnis. Und die Formel hieß eben Foucault plus Stein der Weisen gleich LSD plus Death Valley plus Musik. Und Waite hat gesagt, hat also Foucault abgepasst, zusammen mit seinem Freund. Und die müssen den total bezirzt haben. Auf jeden Fall hat sich Foucault auf diesen mehrtägigen Besuch dann tatsächlich eingelassen. Und das ganze Buch ist also jetzt nun, oder vielmehr, also der Bericht selber ist minutiöse Beschreibung aller Stationen dieses Besuchs. Foucault kommt an am Flughafen, Foucault besucht uns in unserem Haus. Wir fahren in das Valley und so weiter und so fort. Und es gibt eine Party und es gibt noch den Vortrag. Und das Ganze, muss man sagen, hat einen deutlich erotischen, sexuellen Unterton. Und es ist ganz klar so eine Verführung und verzückte Begeisterung.
Und wie sieht es mit der LSD-Erfahrung aus? Das muss ja das Kernstück sein im Death Valley. Was ist da genau geschehen? Ja, hat er wirklich also, LSD Simon genommen? Wade nennt sich,
ja, ja. Simon Waiten nennt sich also selbst eine Labertasche. Er quatscht Foucault die ganze Zeit zu. Also auch noch während sie ins Death Valley fahren. Es geht die ganze Zeit darum. Er stellt ihm die ganze Zeit Fragen. Was hältst du von Atto? Kennst du Boulez? Was sind deine Lieblingsfilme? Hast du Geschwister? Aber auch so, masturbierst du eigentlich total? Also irgendwie wirklich distanzlose Fragen. Und dann aber gibt es eben diesen Trip, die halten dann also an einer Aussichtsplattform, also in der Nähe vom Zabriskie Point und also nehmen dann dort, geben sie ihm das LSD und Mike, der Liebhaber Waits, legt klassische Musik auf, also vom Tonband läuft also Richard Strauss, Vier letzte Lieder, Stock, Lieder, Stockhausens Gesang der Jünglinge und dann wird es so psychedelisch, auch, also auch in Waits Beschreibung, aber Drogenrausch ist ja eigentlich was ganz Innerliches, also eigentlich kann man das nicht beschreiben und natürlich kann auch Waits nicht beschreiben, was Foucault gefühlt hat. Mhm. Er hat dann nur aufgeschrieben, was Foucault dann sagte, jetzt sehe ich meine Sexualität anders, es hat mit meiner Schwester zu tun. Erklärt wird es nicht.
Ich meine, Simon Waite behauptet ja, dass dieser Death Valley Trip für Foucault eine solche Art Erweckung war, dass er sogar sein Manuskript für Sexualität und Wahrheit, diesem großen Klassiker, zerrissen habe, um ganz neu anzufangen. Das wäre ja nun wirklich ein Ding. Halten Sie das für plausibel, Frau Verrödig?
Ich glaube, dass die gesamte Kalifornien-Erfahrung Foucaults, ihn dazu bewogen hat, tatsächlich das ganze Konzept von der Geschichte der Sexualität nochmal zu überdenken und dann auch zu verändern. Nicht diese einzelne Erfahrung in Death Valley, das glaube ich einfach nicht. Also, Foucault erwähnt die auch tatsächlich als ein unvergleichliches Erlebnis und es ist sogar mittlerweile in Wikipedia erwähnt, ja, dass er daraufhin das Manuskript verbrannt hat. Ich glaube das nicht, nein, eigentlich.
Daniela Dröscher hat die ganze Zeit zugehört und die ganze Zeit auch immer wieder lachen müssen über diese verschiedenen Motive. Das scheint ja wirklich ein skurriler Text zu sein oder so. Interessiert Sie sowas?
Ja, und ich dachte die ganze Zeit auch, das ist so eine herrliche Studie in Macht oder so eine, ne, also weil der Assistent, der die große Ikone verführt und es schafft, ihn in so eine Situation zu bringen, die ja mit dem Verlust von Selbstkontrolle zu tun hat, ne? Also jede Rauscherfahrung. Das hätte Foucault vielleicht auch gefallen, dieser Text. Ich weiß es nicht.
Foucault in Kalifornien, wie der große Philosoph im Death Valley LSD nahm, die wahre Geschichte. So der ganze Titel von Simon Waite, notwendig flankiert auch mit zwei Essays. Frau Rödig, ne? Das ist ganz gut, dass da noch ein bisschen was dabei steht bei diesem Text.
Genau. Darf ich noch eine Sache dazu sagen? Ja, es gibt jetzt diesen Begriff Cringe für Fremdschämen und das hat man natürlich bei dem Text. Das ist wahnsinnig naiv, also das kippt so wirklich ins komisch-peinliche auch, diese absolute Adoration Foucaults. Er kann Holz hacken, er hat einen schönen Körper, er hat die abendländische Philosophie revolutioniert. Mhm. Aber ich finde eben diese Direktheit und Naivität hat auch was Liebenswürdiges. Das muss man einfach sagen. Man darf das nicht so stark kritisieren.
Jedenfalls sind die 176 Seiten im Kiepmeuer und Witsch Verlag erschienen, übersetzt von Tino Hanekamp. Mit 20 € kostet das Ganze. Mehr dazu wie beim Netz, auch die Besprechung von Andrea Rödig. Vielen Dank Ihnen, Andrea Rödig, für die Rezension. Unter www.deutschlandfunkkultur.de finden Sie alles. So, und jetzt hören Daniela Dröscher und ich, welche Empfehlungen bester Literatur von einem guten Kollegen aus dem deutschen Buchhandel kommen. Von Steffen Beutel, der seinen Buchladen in Nürnberg am Kopernikusplatz hat. Er ist am Telefon. Hallo, Tag, Herr Beutel.
Hallo, guten Tag.
Sie haben, glaube ich, das neue Buch von Frau Dröscher auch schon gelesen, stimmt's?
Ja, klar, ich habe ja jetzt gerade Urlaub, bin hier in Thüringen und habe sehr viel Zeit, bei schönem Wetter trotzdem auch ein gutes Buch zu lesen. Und da habe ich das jetzt vorgestern gelesen und ich fand es sehr köstlich.
Das wird unseren Gast freuen. Kommen wir zu Ihren Titeln. Wir beginnen mit dem neuen Roman von Jakob Hein, Der Hypnotiseur oder Nie so glücklich wie im Reich der Gedanken, heißt sein Buch. Was gefällt Ihnen denn daran so gut?
Ja, das ist so ein bisschen Rückgriff auf die alten Zeiten in der DDR. Schauen Sie, ich mache jetzt Urlaub in Thüringen, aber den mache ich freiwillig. Ich hätte auch ganz woanders hinfahren können. Aber damals war es halt einfach so, da musste man halt Urlaub in der DDR machen. Und darum geht es auch in dem Hypnotiseur-Buch. Die Leute wollten natürlich auch raus aus der DDR. Und der einzige Weg oder wäre natürlich auch was anderes gewesen, ganz klar. Aber die Leute wollten sich auch, und sie haben sich dann in Hypnose legen lassen, weil in der Hypnose kann man tatsächlich steuern, welches Erlebnis man haben will. Und da haben sich halt die Leute in diesem Buch, haben sich halt einfach ganz gern nach Paris geträumt oder nach London und sind so dem Alltag in der DDR so ein bisschen entflohen für eine, zwei Stunden. Mhm.
Der Hypnotiseur oder nie so glücklich wie im Reich der Gedanken, der Roman von Jakob Heines im Galliani Verlag erschienen. Jetzt zum Autor, der auch ja zu einem meiner privaten Lieblinge geworden ist, David Mitchell. Weltberühmt wurde er mit seinem Cloud Atlas, dem Wolkenatlas. Tom Tykwer hat das Buch toll verfilmt. So bin ich überhaupt erst auf den Autor gekommen. Und Sie, Herr Beutel, haben sein jüngstes Werk Utopia Avenue auf dem Zettel. Utopia Avenue, das ist eine Band und ein Rock'n'Roll-Roman hat er geschrieben, der David Mitchell, aber mit so seinem eigenen Fantasy-Einschuss wieder. Ne? Warum legen Sie uns den ans Herz?
Ja, mir geht es auch so. David Mitchell ist auch quasi schon mein Lieblingsautor jetzt aufgestiegen. Ich habe jetzt alle Bücher von ihm gelesen und auch das Neue. Er ist wieder so der typisch mitchellische Kosmos, sage ich jetzt mal. Er begreift seine Bücher als Kreis. Also in diesem Buch kommen halt wieder Personen oder Nachfahren von Personen vor, die in einem anderen Buch eine wichtige Rolle gespielt haben. Der Gitarrist der Band hier von Utopia Avenue in dem neuen Buch heißt halt Jasper de Zoet und eines seiner Bücher von David Mitchell hieß Die tausend Herbste des Jakob de Zoet und spielt um 1700 in China. Also wie gesagt, dieser de Zoet ist jetzt ein Nachfolger oder ein Nachkomme aus dem ersten Buch.
Und es wird eine wahnwitzige 1960 Rockgeschichte und eben gleich mit David Mitchell und großer Fantasy wieder. Auf Deutsch ist das Buch im Rowohlt Verlag veröffentlicht und wir bleiben in der Welt großer Fantasien, könnte man sagen, mit ihrem dritten Tipp, Rosewater, der Aufstand, ein Debüt des ebenfalls britischen Autors Tate Thompson. Was lesen wir denn hier anscheinend Tolles?
Also hier lesen wir was ganz Tolles. Tate Thompson ist in Großbritannien geboren, ist aber nigerianischer Abstammung und das Buch spielt auch zu großen Teilen in Nigeria in den 2050er bis 2070er Jahren. Das ist eine Trilogie, die ersten beiden Bände sind auf Deutsch erschienen und im Mittelpunkt steht ein mysteriöses Objekt in Rosewater, in der Stadt in Nigeria, was von Aliens, Aliens sind das sozusagen. Die haben einen riesigen Dom errichtet und alles, was in der Nähe ist, wird wieder gesund, wird heilt sich, wie die Aliens das halt machen können. Sie können in die Gedanken der Leute eindringen und das hat Folgen. Sie meinen, die Aliens meinen es nicht unbedingt böse, es sind wieder mal die Leute, die nigerianische Regierung, der Bürgermeister von Rosewater, die wieder gegeneinander kämpfen. Es geht wieder um Macht und Geld. Und das ist halt irgendwie schon so ein bisschen sehr bedrückend zu lesen, dass selbst in der Bedrohung mit einem Alien geht es den Menschen dann halt doch nicht um die gemeinschaftliche Sache, sondern es geht halt einfach um Geld und den persönlichen Profit von jedem Einzelnen.
Und im Golconda Verlag gibt es Rosewater, den Roman von Tate Thompson in deutscher Übersetzung. Empfohlen von Steffen Beutel in Nürnberg vom Buchladen am Kopernikusplatz. Dankeschön, alles Gute Ihnen. Wenn Frau Dröscher demnächst zu Ihnen in den Laden käme, vielleicht auf einer Lesereise, was würden Sie am liebsten in die Hand drücken, Herr Beutel?
Oh, das ist schwierig. Aber ich denke, Utopia Avenue, David Mitchell als mein Favorit, das muss ich unbedingt lesen.
Würde Sie das interessieren, Frau Dröscher?
Ja, auf jeden Fall. Also alle drei Bücher, denke ich, klingen interessant. Ich merke, ich bin so ein bisschen langsam. Ich hänge immer noch am Hypnotiseur. Hat Jakob Heines recherchiert? Ist das eine wahre Geschichte?
Herr Beutel?
Das weiß ich nicht. Also ich glaube, er hat sich das ausgedacht, er hat sich aber genial ausgedacht.
Okay. Na sehen Sie, Herr Beutel, da sitzt eine professionelle Schriftstellerin, die spitzt sofort die Ohren. Ne? Ist das wahr? Ist das nicht wahr? Also, alles Liebe, danke nach Nürnberg. Tschüss, Herr Beutel, bis bald mal wieder.
Danke.
Ne? Tschüss.
Ja, danke, auf Wiederhören.
Die Schriftstellerin Daniela Dröscher hat uns in dieser Stunde begleitet, tut es noch. Vorhin haben wir uns ausführlich über einen Roman unterhalten, Lügen über meine Mutter. Und eine Passage möchte ich noch gern zitieren, Frau Dröscher. Da schreiben Sie, vielleicht stimmt es gar nicht, dass mich dieses familiäre Kammerspiel nicht loslässt, weil ich Schriftstellerin geworden bin. Vielleicht muss ich den Satz umdrehen, vielleicht habe ich überhaupt nur angefangen zu schreiben, weil ich als Teil dieses Kammerspiels aufgewachsen bin. Dreimal vielleicht in diesen drei Sätzen. Wissen Sie jetzt mit diesem Buch doch mehr von sich als Schriftstellerin?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe aufgehört, nach den Ursprüngen zu suchen. Ich kann allenfalls Anfänge benennen. Ne? Also warum wird man so etwas Seltsames wie eine Autorin? Ich weiß auf jeden Fall mehr von mir. Ich weiß aber auch mehr über die Gesellschaft in der damaligen Zeit. Ich weiß mehr auch über die Sprache der damaligen Zeit. Die hat mich sehr beschäftigt und interessiert, weil sich in diesen Redewendungen und Floskeln, die die Eltern ganz häufig verwenden und die Großeltern auch, weil sich da die Gesellschaft mitspricht. Ne? Wir kennen das von einer Autorin, die damit sehr stark arbeitet, die ich sehr verehre, wie so viele andere. Annie Ernaux in Frankreich arbeitet auch ganz, sehr, ganz stark mit diesem Mahn, ne? Dass sich immer mitspricht. Und ja, ich habe versucht, diesen Ton, diese Sprache einzufangen und einzuweben in meinen Text und zu schauen, okay, wo ist denn diese Zeit, wo ist diese Sprache, wo ist die immer noch in mir? Mhm. Weil sie ist prägend, ne? Die Herkunft ist prägend.
Aber es ist natürlich wirklich eine grundsätzliche Frage, bin ich nur Schriftstellerin geworden, weil ich daherkomme?
Ich glaube, final können wir es nicht beantworten, aber ich habe die starke Vermutung, dass häufig auch bei KollegInnen, anderen AutorInnen, sagt man, sehr viele haben ein Problem mit gesprochener Sprache. Also etwas konnte irgendwann einmal nicht gesagt werden oder man wurde nicht gehört in dem, was einen beschäftigt hat. Also sucht man sich Mittel und Wege und ein anderes Medium. Und die Schrift ist ja so dankbar, ne? Also sowohl das Lesen als auch das Schreiben. Es ist still, es ist relativ leicht zugänglich, es ist reflexiv. Ich kann Sachen verstehen, die ich nicht verstehe, wenn ich sie nicht schreibe. Also das Schreiben ist für mich immer auch ein Denkraum und diese Figuren, von denen ich erzähle, die sind ja auf eine Weise auch Theaterfiguren. Also diese Eltern sind ja herrlich auch in ihrem überschäumenden, leidenschaftlichen, temperamentvollen Gestus. Also das kann auch kippen. Bei der Figur des Vaters kippt es oft, aber es sind nicht ohne Grund auch solche Referenzen wie Monaco Franze und so drin. Ali und
damit
so.
Damit sind wir bei zwei Motti, die sie haben. Eins ist von Monaco Franze, ein Scheißdreck Wars oder so irgendwas aus dieser berühmten Fernsehserie. Ein anderes aber finde ich ganz zauberhaft, dass sie dem Buch voranstellen. Und zwar ist es von Emily Dickinson, der US-Lyrikerin des 19. Jahrhunderts, die ganz im Verborgenen geschrieben hat. Erst nach ihrem Tod fand man ihre gewaltigen Gedichte. Und aus einem zitieren sie: "Tell the truth, but tell it slant", heißt es im Englischen auf Deutsch. Sag die Wahrheit ganz, doch sag sie schräg. Erfolg liegt im Umkreisen, zu strahlen tagt der Wahrheit Schock unserem Begreifen. Und da, als ich einen Roman durch hatte, dachte ich, das ist es. Ja? Sag die Wahrheit, sag sie schräg. Das macht sie, die Daniela Tröscher. Das ist ihre Haltung zur Literatur, richtig?
Ja, ich kann mich nur annähern. Ich habe einen Abstand zu meinen Figuren, zu anderen, weil ich bin nicht diese anderen. Und ich kann mich ihnen nähern mit Empathie, mit Theorien, mit Method Acting, mit dem Versuch, mich hineinzuversetzen, hineinzufühlen. Aber ich stehe vor dieser Grenze. Es gibt von Kafka so ein schönes Zitat, da sagt er, habe Respekt vor dem anderen wie vor dem Eingang zur Hölle. Das habe ich mir auch irgendwann mal über den Schreibtisch gehängt.
Wie sind Sie denn auf Emily Dickinson aufmerksam geworden?
Ich habe auch Anglistik studiert und bin ihr im Studium begegnet und war von dieser formstarken, formschönen Sprache eigentlich sofort, ich war schockverliebt, kann man sagen. Und dieses Leben dahinter ist natürlich, also wenn man davon weiß, sind diese Texte umso eindringlicher.
Das Gedicht endet dann: "The truth must dazzle gradually or every man be blind", muss Wahrheit sachte blenden, sonst würde jeder blind. Auch das ist natürlich auch eine Überschrift, ne, für vielleicht auch die Literatur von Daniela Dröscher, oder?
Ja, also das habe ich nicht ohne Grund dem Roman vorangestellt, tatsächlich, dieses Zitat. Das hat mich auch immer wieder daran erinnert, vorsichtig zu sein. Der Versuch, eine gewaltvolle Szene, wie eben diese Schwimmbad-Szene, von der wir sprachen, doch mit einer gewissen Zärtlichkeit oder Vorsicht zu schreiben. Also, und den Versuch zu unternehmen, Gewalt nicht zu reproduzieren. Ne? Das ist für mich auch sehr stark in diesem Gedicht.
Dankeschön, Daniela Tröscher. War toll, dass Sie bei uns waren. Alles Gute, alles Liebe Ihnen natürlich besonders für Ihren Roman. Viel Erfolg.